Liebe Freunde, noch einmal gebraucht zu werden, noch einmal gerufen zu werden, nachdem man meint, man sei auf die Seite gestellt. Das war nicht mein Problem bei den Weißer Tagen. Das war beim Petrus so. Er hatte versagt in der entscheidenden Stunde. Und dann hatte ihn Jesus noch einmal gerufen, weide meine Lämmer. Nimm dich um meine Gemeinde an. Noch einmal gerufen, noch einmal gebraucht. Das war der Höhepunkt im Leben des Petrus. Und deshalb läuft der Abschnitt, der uns heute Abend beschäftigen soll, zu auf den einen Satz in Vers 9, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten des Herrn Jesus, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, vom auf die Seite gestellt sein, noch einmal zum Apostel sein, vom Versager zum Seelsorger, von der Finsternis zum Licht. Es soll etwas bekannt werden durch uns, die Jesus doch auch schon so oft gerufen hat. Wann war eigentlich der Petrus berufen worden? Das erste Mal, da bei dem wunderbaren Fischzug, als er sagte, wir passen nicht zusammen, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe dir nicht zugetraut, dass dein Wort so viel ausrichtet. Jesus sagt, ich will was aus dir machen, Menschenfischer. Zweite Mal berufen. Als Petrus gut meinend zu seinem Herrn sagt, das brauchst du nicht gefallen lassen, dass du nach Jerusalem gehst, um dich kreuzigen zu lassen. Wo sind wir denn also? Herr, das nicht! Und da hat Jesus ihn berufen. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Berufen zum dritten Mal. Als Petrus sagt, und wenn alle anderen versagen, ich bin voll da. Herr, auf mich kannst du dich verlassen, ich gehe sogar mit dir ins Gefängnis, sogar in den Tod. Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Satan kämpft um dich. Und wenn du dich dereinst bekehrst, ich habe gemeint, er sei schon bekehrt. Wenn du dich dereinst bekehrst, dann stärke deine Geschwister. Und dann kam der Tiefpunkt, dass er gesagt hat, ich schwöre, mit dem Jesus habe ich noch nie was zu tun gehabt und habe nichts zu tun. Als er merkte, wie er Jesus verleugnet hat, weinte er bitterlich. Der erste Weg des auferstandenen Jesus war zu seinem Petrus. Weide meine Schafe. Ihr sollt verkündigen die Wohltaten des Herrn, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem unvorstellbaren, wunderbaren Licht, die ihr nicht ein Nichtvolk wart, ihr habt nicht mehr dazugehört, aber jetzt in Gnaden, ihr seid sein Volk. Wir haben gefragt, wann hat uns Jesus gerufen? Damals, als wir wieder gesund aus dem Krankenhaus gehen konnten, als wir gerade noch an dem Unfall entlang geschrammt sind, als wir in der großen Familiennot noch einmal herauskamen, als Jesus unser Gewissen geweckt hat, als er mir einen Menschenweg geschickt hat, ach, er hat schon so oft gerufen. Haben wir uns rufen lassen aus der Finsternis in sein Licht. Aber wir wollen jetzt heute den Petrus hören. Der sagt, das muss bekannt werden wie großartig, wie faszinierend Jesus ist, der uns rufen kann mit einem mächtigen, heiligen Ruf, dass wir aufwachen. Der Herr Jesus, der kann ein Leben neu machen. Und die Entschlossenheit, ein neues Leben anzufangen, auf festen Grund stellen, soll bekannt werden. Aber wir tun ja schon unter uns so schwer, dass wir unseren Glauben bekennen. Ist oft so verschwommen wie hinter Tüllgardinen. Wenn wir, ach, was unser Glauben, wenn wir bezeugen sollen, was wir an Jesus haben, was Jesus bringt. Weißt du noch, wie ich im Krankenhaus war? Fix und fertig. Liebe Christen kamen, vom Krankenhauspfarrer bis zu Gemeindegliedern. Und mir ist der Schweiß auf die Stirn getreten, weil ich so schwach war. Und ich habe immer gemerkt, die setzen zum dritten, vierten Mal zur Landung an und wollen mir irgendwas Geistliches, Tröstliches sagen. Ich habe gedacht, hoffentlich sagen sie mir ein Bibelwort. Befiehl dem Herrn deine Wege, er wird's wohl machen. Stattdessen haben sie gesagt, es wird schon recht werden. Nicht es wird recht werden. Er kann es recht machen. Wir sind schon unter uns Christen so scheu in einer wahnsinnigen Hilflosigkeit, wie wir Jesus bezeugen sollen. Und erst recht denen gegenüber, von denen wir annehmen, sie verstünden so wenig vom Glauben und von Kirche und von Jesus und Bibel. Ein Freund hat mir gesagt, er sage dann immer, es ist eben die Hauptsache, dass die Hauptsache bleibt. Und der andere denkt, dass man jeden Morgen gesund aufstehen kann, ist Hauptsache. Ist noch gar nichts gesagt. Oder wird als Trost gesagt, man muss eben wissen, wo das eigene Herz schlägt. Und der andere denkt, wieder La Fontaine, das Herz schlägt links. Wir müssen schon etwas klarer sagen, die Tugenden dessen, der uns berufen hat, von der Finsternis zu seinem Licht. Der Petrus konnte sagen, der hätte ja ein Informationsverbot erlassen können, er war das Haupt der Gemeinde, es wird nicht mehr davon gesprochen, was für ein Mist ich gebaut habe. Da im Palast des Hohen Priesters. Nein, in allen Evangelien soll es gesagt werden. Damit deutlich wird, dass Jesus mich aus der Finsternis berufen hat und dass Jesus aus der Finsternis herausholen kann. Nicht, dass ein paar Fromme ein bisschen frommer werden. Was sollen wir bezeugen auch? Wir Pfarrer sind unsicher. Denkt noch an den Konfirmandenvater, Stadtrat in Schorndorf, der zu mir gesagt hat, helfen Sie, dass mein Junge Moral lernt. Und wenn er nicht sieht, nach Hause mit Anke, Sie haben die Erlaubnis von mir. Moral? Bei dem Schleiersymposium vor 6, 7 Jahren über die Aufgabe der Kirche, wurde dargestellt, die Kirche sei die Hüterin der Moral in unserem Volk. Da müsste man noch viel hüten, nicht? Da kommen wir gar nicht mehr nach. Aber der katholische Theologe und Philosoph Lobkowitz, Nikolaus Lobkowitz, hat gesagt, die Kirche Hüterin der Moral, ich habe immer gemeint, Jesus sei gekommen, um Verlorene zu retten. Nicht um anständige Leute, um ein paar Grade anständiger zu machen. Was sollen wir verkündigen? Jochen Klepper hat zu seiner Freundin Ilse Jonas gesagt, als er aus dem Gottesdienst vermutlich von Otto Dibelius herausgekommen ist, mitten im Kirchenkampf, kann mit der Predigt nichts anfangen. Sagt Ilse Jonas, ja, was hätte er denn verkündigen sollen? Antwort: Trost, nur Trost. Ich garantiere, dass 95% hier in diesem Saal wunde Seelen haben. Eine geheime Sorge, die permanent mit ihnen geht. Sollen wir Trost verkündigen, dass Gott auch noch da ist? Ich bin gerade auf der Spur, wie viele Schriftsteller unserer Tage, von Hermann Hesse angefangen, bei dem ist ganz deutlich. Schreibt mal über die Schickeria von Basel. Ich bin erschrocken darüber, wie viele von diesen Menschen der Schickerias nach Erlösung schreien. Bis hin zu den modernsten amerikanischen Schriftstellern, bei dem es heißt, warum wird eigentlich in der Kirche so wenig davon gesprochen, dass es Erlösung im Herrn gibt? Ohne eine übernatürliche, so heißt es dort, ohne eine übernatürliche Rettungsaktion ist doch unser irdisches Leben hoffnungslos. Verstehen Sie, Moral, es wäre dringend notwendig, dass einiges Moral sagen, aber gibt's die überirdische Rettungsaktion? Petrus hat es erfahren, die gibt's. Ich war im Keller, es war hoffnungslos, ich war ausgeschlossen. Wenn ich auf die anderen Apostel gebaut hätte, wäre nichts gewesen. Die haben gesagt, das ist der Versager hoch fünf. Und dann hat Jesus mich gerufen. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, so steht es im Vers 9, im Kapitel 2 des Petrusbriefs. Die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, alles was früher Könige und Priester hätten machen sollen, Israel. Ist jetzt uns zugetraut, an Gott zu erinnern, dass ihr verkündigen soll die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst ein Nichtvolk wart, aber jetzt Gottes Volk seid, die ihr einst nicht in Gnaden wart, aber nun in Gnaden seid. Zielstrebig, mit ganzer Kraft geht der Petrus auf diesen Vers zu, der Schlüssel zum ganzen Abschnitt. Wir sollen verkündigen, nicht bloß von der Kanzel, bei Krankenbesuchen, wenn wir kondolieren, Gratulationsbrief schreiben. Jesus ist toll, Jesus ist faszinierend, es muss glaubhaft sein. Die Tugenden dessen, der uns berufen hat. Nun heißt ja Ihr Thema nicht, was entschlossen bekannt gemacht werden soll, sondern Glaube, der sich ganz hingibt. Ja, das ist Thema. Ihr sollt nicht von euren Eindrücken reden, von euren Empfindungen, von euren Emotionen, von euren Erfahrungen, von eurer Theologie, sondern von ihm. Ich höre bei meinen Autofahrten viel Bänder ab von Verkündigungen, von Charismatikern bis hin zu ganz orthodoxen Lutheranern und bin überrascht, dass das die Krankheit unserer Zeit ist. Dass das so oft heißt, mir ist so, ich meine, ich glaube, ich habe den Eindruck. Unser Meister Winger in Schondorf hat gesagt, bei einem Festprediger, der hat 24 Mal gesagt, ich meine. Kommt noch nicht drauf an, was wir meinen. Neulich höre ich ein Tonband von einem Charismatiker aus unserem Land, der erzählt von einer Vision, das sei eine dunkle Wolke gewesen und ein helles Licht und das legt er aus. Es geht uns doch nicht um Visionen. So, ihr sollt verkündigen, was ist. Bei einer großen Kirchenkonferenz habe ich es erlebt, dass Bischof Newbegin, der englische Missionsbischof, seine Ansprache geschlossen hat mit dem Satz, don't look on us, look on him. Das müsste das Motto der Christen sein, schaut nicht auf uns, was wir für Kerle sind, was wir bauen können, wie wir geduldig sind, liebevoll, spendenbereit. Don't look on us, schaut doch nicht auf uns, selbst wenn wir es auf uns zeigen könnten. Schaut auf ihn. Das ist noch viel größer. Also das ist die Dynamik, der Glaube, der sich ganz hingibt. Es geht nicht um mich, um meine Gläubigkeit, um meine Erfahrungen. Es geht um die Wohltaten Jesu. Und der Petrus hat die Wohltaten erfahren. vom ersten Fischzug. In Fülle hat mich Jesus beschenkt. Über die Pfingstpredigt, dass Jesus ihm zugeteilt hat und dass an einem Tag 3000 Menschen gläubig wurden, sich nach Jesus gesehnt haben, durch die paar Worte, die der ehemalige Versager sagen durfte. Es war noch ein ganz anderer Fischzug. Da wurde er Menschenfischer. Bei all seinen Erfahrungen im Haus des Cornelius, sogar Heiden sind berufen, ihm ist plötzlich für die ganze Gemeinde eine Tür aufgemacht worden, der Horizont geweitet worden. Der schwäbische geistliche Vater Johann Christoph Blumhardt hat einmal gesagt, das Einzige, was man dabei riskiert, wenn man mit Jesus einen Bund macht, das Einzige, was man sich gefallen lassen muss, wenn man mit Jesus einen Bund macht, ist, dass man sich seine Wohltaten gefallen lassen muss. Nicht immer denken, was ich tue, wie ich mich einsetze. Haha, wie wären sie in unserer Gemeinde dran, wenn ich sie nicht im Schwung halten würde. Nein, das Entscheidende sind die Wohltaten Jesu, sonst bleiben wir arm mit all unserer Aktivität. Glaube, der sich ganz hingibt und schaut nicht auf uns. Nicht uns, heißt bei den Psalmen, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Der Apostel Paulus sagt, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus, dass der Herr ist. Liebe Brüder und Schwestern, unser früherer Landesbischof Martin Haug, ein Hirte der Gemeinde, hat uns das Wort hinterlassen, an das wir viel öfter denken sollten. Die Christenheit hat nur dann Zukunft, wenn sie wieder ganz neu Christus ernst nimmt. Gell, Bruder Kocher, wir haben nun erlebt, was das für ein Patriarch war. Christenheit hat nur dann Zukunft, wenn wir nicht immer uns ernst nehmen, unsere Fragen, unsere Probleme. So was Jesus geben kann, was er will. Glaube, der sich ganz hingibt. Wir wollen verkündigen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Jetzt müssen Sie sagen, jetzt kommt noch mal endlich zu dem Text, lesen uns mal vor. Du hast immer bloß die beiden letzten Verse gelesen. Nun muss ich bekennen, das ist ein schwieriger Abschnitt. Da kommt ein Bibelzitat ums andere aus Hosea und Psalm 118 und Jesaja. So ähnlich wie bei der Pfingstpredigt des Petrus. Wo die gesagt haben, was ist jetzt los, sind die besoffen? Hat er gesagt, nein, das ist das, was beim Propheten Joel steht und damit geht in Erfüllung, was Psalm 118 steht. Und David hat schon gesagt im Psalm 18, war das eigentlich eine Marotte vom Petrus, dass er Bibelstellen zitiert hat wie ein Stundenbruder? Wie wenn er die Konkordanz Reihe nach runterlesen würde? Was soll das? Wir werden das nur verstehen. Ja, ich kann es vielleicht ein Bild sagen. In modernen Fliegern, Flugzeugen, sehen Sie, wenn Sie einen Transatlantikflug machen, immer die Strecke, auf der Sie sind. Und es fängt an Frankfurt und dann kommt die rote Strecke und jetzt fliegen Sie über Grönland und 2 Stunden später nähern sich Amerika. Wir sind noch auf Kurs A, da sind wir los und jetzt geht's immer mehr New York zu. Oder die ganz schönen modernen Autos, auf die ich immer neidisch bin, die haben vorne drin so einen Autopiloten, gell? So ein Display, wo sie eingeben können, wo sie hinwollen und dann ist nicht bloß die freundliche Stimme da aus dem Satelliten nach 200 Meter rechts, sondern sie sehen es auch auf der Karte, wo sie jetzt sind, wohin es geht. Und so sind die Bibelzitate beim Petrus und beim Paulus genauso. Zeichen, Sie wollen nicht bloß irgendwas Frommes, Religiöses sagen, was Liebes, sondern Leute, wir sind auf Kurs. Was Gott schon durch die Propheten angekündigt hat, das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Und wir müssen wieder viel mehr in die Bibel hinein, damit wir das überhaupt verstehen. Sonst marschieren wir heute los und denken, immer wenn wir was Schönes, Liebes, Religiöses sagen, dann ist es gut. Nein, Sie müssen Beweis in der Bibel haben, dass Sie damit auf Kurs sind. Die Bibel ist in der Heilslinie Gottes nicht großer Zickzackkurs. Das fängt an mit Abraham, du sollst ein Segen sein, dazu segne ich dich. Und dann geht es weiter über den Josef und geht weiter über den David. Ist eine Linie, ein Kurs. Und wir müssen auf Kurs bleiben. Deshalb ist immer wieder gut, dass wir uns klar machen, was der alten Väterschar höchster Wunsch und Sehnen war und was sie geprophezeit ist, erfüllt in Herrlichkeit. Dazu kommt das andere, das haben Sie gestern gelesen. Wir sind wiedergeboren aus dem Samen des Wortes Gottes. Wenn Gott spricht, geschieht etwas. So war es bei der Schöpfung. Gott will durch sein Wort Leben wecken. Nicht durch Impulse, nicht durch Programme. Wenn wir das anpacken, dann wird's gut. Gott will durch sein Wort beleben. Und wenn noch einmal Gott neues Leben in unserem Land schenkt, dann nur durch sein Wort. Deshalb beten wir darum, dass alle Bibelauslegung nicht langweilig ist, dass unser Bibellesen nicht so ist, dass nach zwei Minuten versurrt ist und wir nicht mehr sagen können, was wir gelesen haben. Haben Sie Bibellese heute Morgen gelesen? Zweiter Petrusbrief. Bindet eurem Glauben da Tugend, euer Tugend, Erkenntnis, Erkenntnis, Mäßigkeit. Müsst ihr fast auswendig lernen. Das ist ein Christenprogramm. Also, das Wort Gottes schafft Leben. Martin Haug hat damals nicht bloß gesagt, die Christenheit hat nur dann Zukunft, wenn sie Jesus ernst nimmt. So, Leben kann nur wachsen, wo wir ganz neu die Bibel ernst nehmen. Und es ist mir immer, ob das die Predigt, Apostelgeschichte 2, die Pfingstpredigt war, des Petrus oder hier in seinem Buch, dem ist nur von allen Seiten zugeflossen. Ach, dieses Bibelwort passt her und dieses Bibelwort, und das gehört zusammen. Es gibt ein modernes Wort, wir haben viele moderne Worte, die man kaum versteht. Es muss etwas kompatibel sein. Es muss etwas zusammenpassen, verträglich sein, vereinbar. Es darf nicht sperrig sein. Und ich habe den Eindruck, dass unsere religiösen Meinungen auch in unserer Kirche nur zu oft inkompatibel sind. Nicht zusammenpassen mit dem, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Und da kann kein Segen drauf liegen. Gott kann nur Leben schaffen, wenn wir sein Wort ernst nehmen. Denken Sie mal dran, in unseren Gesangbüchern, nicht in den kleinen, aber offiziellen Gesangbüchern am Ende, steht etwa unser Bekenntnis der Evangelischen Kirche in Deutschland, das Augsburger Bekenntnis. Voll immer von diesem vor Gott. Vor Gott ist kein Mensch gerecht. Vor Gott gibt's kein Ansehen der Person. Jesus schafft die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist ein biblischer Begriff von Abraham. Wandle vor mir. Unsere Bekenntnisse sind durchtränkt von Bibelwissen. Erst rechts Barmer Bekenntnis. Also wenn der Apostel Petrus so oft Bibel zitiert, lasse ich sich draus bringen. Es gehört hinein in seine Gewissheit, wir müssen der Spur bleiben. Unser Leben, auch unsere Christenheit, muss vereinbar sein mit dem, was der Wille Gottes von Anfang an war. Muss kompatibel sein. Aber jetzt sagt der Petrus auch konkret zwei große Wohltaten des Herrn Jesus. Wohltat 1, ich möchte es mit meinen Worten sagen, es kann zu neuem Leben kommen. Ich möchte Vers 2 und Vers 1 umdrehen. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie neugeborene Babys, wie neugeborene Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Und vorher heißt, legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede. Ich habe mir sagen lassen, ich wurde nie bei der Geburt meiner Kinder zugelassen, aber ich war dabei, als ich selber geboren wurde, bloß weiß ich es nicht mehr so genau, im Alterlesgedächtnis nach, dass man zuerst gewaschen wird. Von all dem, was von der Geburt eben noch an einem ist, sogar im Stall, nimm mir Stroh und du das Kälble abwische. Dann wartet man drauf, wenn der erste Hunger kommt nach der Milch. Ein Lebenszeichen. Schlimmste ist, wenn Eltern und Großeltern über einem Neugeborenen sagen müssen, es trinkt eben nicht. Dann ist zum Tod verurteilt. Und so sagt der Paulus im Bild von der Wochenstube, von der Wochenstation im Krankenhaus, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede. Lasst euch auch mal waschen. Und hier sehen Sie nochmal den Fingerabdruck des Petrus, nicht bloß der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem Licht. Ein Lieblingswort im 1. und 2. Petrusbrief in der Apostelgeschichte. Legt nun ab alle Bosheit, alle Betrug, alle Scheinheiligkeit, alle Heuchelei. Er hat doch gemeint, er sei der Jünger Nummer 1. Nichts war's. Einbildung. Die fromme Selbsttäuschung ist furchtbar und schadet uns im geistlichen Leben. Wenn wir meinen, wenn nur alle so wären wie ich, dann wär's gut. Legt's doch ab. Das ist der alte Dreck. Den brauchst du nicht mehr. Legt ab allen Betrug und Heuchelei, allen üble Nachrede. Wie konnte Petrus über die anderen reden? Kaum, Johannes 21, kaum hat der Herr Jesus ihn neu berufen gehabt. Wir denken, er hätte immer rumlaufen müssen und sagen, Halleluja, dass ich nochmal berufen bin. Hat er gesagt, Herr Jesus, und was ist mit dem da, mit Johannes, den brauchen wir doch eigentlich nicht so, gell? Kennen Sie das von den Gemeinden? Wäre alles gut, wenn der oder die nicht wäre und wenn man andere Pfarrer hätte, andere, so wieder, gell? Also, andere Kirche, Gemeinderat, könnte überall rummachen. Die Welt wäre überhaupt sehr schön, wenn es keine Menschen gäbe. Erfahrung, legt ab alle üble Nachrede. Das ist erste Kindwäsche. Und dann trinket, so viel ihr trinken könnt, von der lauteren Milch des Evangeliums. Wird immer wieder in der Bibel gemeint, das ist die erste Nahrung, die wir haben. Später können wir, wenn wir Zähne haben und kauen können, können wir auch noch feste Speise zu uns nehmen, ein paar Probleme angehen. Aber jetzt müsst ihr mal zuerst trinken und Kindesbrei haben, damit er zunehmt. Immer so merkwürdig, wenn Leute sagen, Gott kann doch eigentlich Freude haben, ich gehe alle 4 Wochen in die Kirche. Das ist doch sozusagen, ich möchte nicht sagen, Gott egal, aber das ist doch eine Frage, ob ich mir das antun will, dass ich überhaupt eine Woche auskomme ohne Gottes Wort. Wir denken immer so falsch, als ob wir Gott eine Freude machen würden, wenn wir ab und zu zum Abendmahl gehen, wir Bibel lesen, beten. Nein, das ist doch unser Lebensvollzug. Ob wir zunehmen wollen geistlich. Ob wir in allem zunehmen wollen, Kenntnis von Politik, Geschichte, dass wir sogar in einem Alter wie ich umgehen lernt mit dem Computer. Sind wir ganz stolz. Nehmen wir auch den Glauben zu. Oder reicht's da mal ein Löffel Milch und da ein Löffel, sozusagen Nachschub. Es reicht schon. Also, es kann zu neuem Leben kommen, zu einem Hunger, Ich habe die alte Frau Geiger in Schorndorf gefragt, eine treue Mitarbeiterin der Kirche, wie sind Sie denn zum Glauben gekommen? Da hat sie gesagt, ja, ich war in Stuttgart in Stellung und da durfte ich sonntags nie in die Kirche. Und Herr Schiffbuch, Sie ahnet nicht, ich habe einen Gluster gekriegt nach dem Wort Gottes, ein Gluster. Das ist, verstehen Sie, seien Sie begierig nach der Milch des Wortes Gottes. Kann Jesus schaffen, dass Sie am Schluss richtig wie der Petrus Freude haben an den Bildern der Bibel. Kommen wir zur Wohltat. Zwei, es kann zu neuem Leben kommen. Der Jesus spricht ja auch von der Wiedergeburt. Sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, bin immer noch bei der Sache, die mich gepackt hat. Zum Nikodemus. Ah, der hat gesagt, wie soll das gehen? Ich kann doch nicht wieder meiner Mutter Leib zurück. Sagt er es nicht. Die Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Es sehnen sich mehr Menschen, als wir ahnen, nach Wiedergeburt. Und eigentlich mehr nach Regeneration, nicht nach Reinkarnation, dass wir nach dem Tod irgendwie als Katze wieder auf die Welt kommen. Mensch, ich möchte nochmal neu werden. Und alles, was wir erleben, oft läppisch, ob das Tattoos sind oder Wert legen auf Kleidung und auf die andere Frisur und auf ein Styling, ist im Grunde genommen verkommener Hunger danach. Ich möchte neu werden, es soll anders werden. Würden Sie nicht auch gern anders werden? Mal aus der alten Haut heraus? Da sagt Jesus, das gibt's. Man kann von Neuem geboren werden. Das ist die Tugend, die Wohltat Jesu, dass er ein Leben neu machen kann. Das ist ein Ausheilungsprozess und der soll anfangen. Und am Ziel steht einmal das, dass wir ihm gleich sein sollen. Aber jetzt kommen wir wirklich zur Wohltat 2. Das neue Leben kann Zukunft haben. Ich lese ab Vers 4. Kommt doch zu Jesus, zum Herrn Jesus, er ist der lebendige Stein. Von den Menschen verworfen, aber bei Gott auserwählt und köstlich, kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus, zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Darum steht in der Schrift, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Die Bauleute haben verworfen und dieser Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses geworden. Aber Jesaja sagt, sie stoßen sich an. Jetzt merken Sie, kommen die Bibelzitate. Ausdruck ist, da ist ein Fels, auf dem man bauen kann. Auch ein biblischer Begriff, angefangen von Mose, er ist ein Fels. Aufgenommen im Choral, er ist ein Fels, ein sicherer Hort und Wunder sollen schauen, die sich auf ihn und auf sein Wort verlassen und ihm trauen. Bis zum Häuslesbauer Jesus, er war Zimmermann und wusste, wie das ist, wenn man das Haus auf den Sand baut. Dass da bloß ein Sturm kommen muss, nur kein Lothar, sondern da ein bisschen Wasserfluten und es fällt ein. So schrecklich wie in Bremen. Und wenn ein Haus auf dem Fels gebaut ist, hält's. Und dazwischen drin all die Stellen, die vom Felsen sprechen, der Bibel quer durch, Petrus deutet es nur an, baut euch euer Lebenshaus, euer Glaubenshaus auf diesen Fels, auf diesen bewährten Felsen. Es gibt so sehr viele Menschen, die enttäuscht sind. Die waren mal im CVM, die waren in der Jugendarbeit, die haben im Posaunenchor mitgespielt. Es war so schön und es hat uns gefallen auf der Freizeit. Und es war toll eigentlich, wir haben damals ein Jugendwort gehabt, es war prima. Und wenn man mit dem Mädchenkreis zusammen Freizeit gemacht hat, war es doppelt schön. Alles auf Emotion gebaut, nicht auf Fels. Und die schöne Wanderung, und wo die Würstler verkohlt sind. Und Erinnerung. Baut doch euer Lebenshaus auf den Fels und nicht auf Erinnerung. Uns haben viele Leute Angst. Damals war ich doch bei der Evangelisation und wollte neu anfangen. Da ging alles verschütt. Habe ich mir das bloß eingebildet? Sozialarbeiter in unserem Land, der im Buddhismus drin war und in furchtbaren östlichen religiösen Praktiken, kam bei der Heilsarmee in Hamburg zum Glauben an Jesus. Aber die erste Angst war, wollen die jetzt auch wieder mit mir geisterbahnlos fahren? So hat er es gesagt. Wie in all den anderen Religionen. Wollen die mit mir Gehirnwäsche machen? Ist es bloß ein neuer Trick? Nein, er ist ein Fels, und zwar bewährt. Man hat Jesus abgestritten, dass er der Sohn Gottes ist, der Christus Gottes, der Helfer ohne Gleichen. Und man hat ihm einen Test unterworfen. Einem Ordal, einem Gottesurteil. Jetzt wollen wir mal sehen, ob es wirklich so ist. War ja nicht bloß so, dass man aus Hass ihn ans Kreuz gebracht hat. Pilatus hat gesagt, warum soll ich kreuzigen? Kreuzige ihn. Wollen wir mal sehen, ob es stimmt, ob Gott ihn rettet. Aber der gerechten Seelen sind in Gottes Hand. Ich befehle meinen Geist und mein Leib in deine Hände. Und dann hat Gott diesen Jesus herausgeholt. Das ist mein Sohn, den braucht ihr und den brauche ich. Er ist der Bewährte, Getestete. Es gibt keinen anderen Test. Keiner von den großen Religionsstiftern hat euch so einen Test durchgemusst. Wir sollten stolz sein, dass unser Jesus getestet ist, bewährt. Auf den kannst du dein Leben bauen. Und wenn Jesus zu seinen schwachen Jüngern sagte, ich bin bei euch alle Tage, dann ist da Verlass drauf. Wohltat Nummer 2, das neue Leben kann Zukunft haben, weil es verbunden ist. Oh, wir haben hier so Experten, Bauexperten. Beim Bau ist nicht bloß so, dass man auf die Abmessungen eben achten muss, die mit den Fundamenten gegeben sind. Man kann nicht plötzlich hinausbauen, sondern da auf den Grund wird gebaut. Und beim Bauen, ich war selber mal ein Jahr Hilfsarbeiter, begreife nicht viel vom Bauen, aber so viel weiß ich, es muss überall bündig sein. Kannst du nicht sagen, ob das da richtig zusammenhebt, weiß ich. Es muss fest verbunden, verwachsen sein. So kann das neue Leben, zu dem Jesus uns beruft, mit ihm bündig verbunden sein. Deshalb erzähle ich so gern christliche Lebensbilder und lese selber gern Lebensbilder und studiere und erforsche, was in der Christenheit da ist, weil an diesen Leben von Frauen und Männern deutlich wird, sind noch keine Engel. Die haben noch ihre Ecken und Macken, die sie von der Geburt an mitgebracht haben. Aber da wirkt Jesus etwas. Da ist ein Lebenshaus gebaut auf verlässlichen Grund. Ach, als wir jetzt in Russland waren, wir haben Freunde, die auch dabei waren. Zu sehen, dass es Dörfer gab, einzelne, Gegend von Berdjansk, Kortiza, Bessarabien, wo die Siedler ihre Hofackerpredigt mitgebracht haben, ein starkes Gebetbuch und ihre Bibel und ihre Stunden gehalten haben. Und nachher haben die Gouverneure von Südrussland gesagt, die Dörfer, wo solche Leute wohnen, sind anders. Und die russischen Saisonarbeiter, die im Sommer kamen und halfen, haben plötzlich gemerkt, dass die aus der Bibel Kraft geschöpft haben, diese Kolonisten. Und haben Bibel mitgenommen in ihre Dörfer, in der Ukraine und Russland. Man hat sie dann die Stundisten geheißen, abwertend, weil sie plötzlich auch Stunde gehalten haben. Und wieder haben die Gouverneure ihnen bescheinigt, dort wo Stundisten sind, spielt der Alkohol keine so große Rolle mehr, werden die Felder richtig bewirtschaftet, wird mit den Tieren umgegangen, bei ihnen hat gesagt, fast menschlich, liebevoll, verständnisvoll, und es wird keiner stirbt ungetröstet im Dorf. Sie lassen ihn nicht ungetröstet sterben. Ein neues Leben, das aufs Fundament Jesu gebaut wird, hat seine Auswirkungen. Das spürt man. Und jetzt kann jedes Leben von uns auch solch ein Leben werden, bei dem andere Menschen etwas spüren. Ich habe meine Bedenken, wenn so oft gesagt wird heute, wir sind ein Brief Christi. Wir brauchen nicht so viel von der Bibel verkündigen, sondern wir sind Brief Christi. Also mein Brief meines Lebens ist arg verkleckst und arg mit Fettflecken versehen, zerknittert. Glaub nicht so dran an die große Theorie. Der Paulus sagt das in ganz anderem Zusammenhang, nämlich als Beglaubungsschreiben. Aber in unserem Leben soll etwas deutlich werden, dass dieser schwache, fehlsame mit seinen Ecken und Macken nicht absackt, wie der Petrus meint, er müsste absacken, weil da ein Grund ist, dass ich gehalten bin. Und bis ins Sterben hinein soll es von meinem Leben deutlich werden, er ist auf festem Grund, er fällt nicht hoffnungslos in die Tiefe, ins Unbekannte. Ihr seid berufen, das auserwählte Geschlecht zu sein, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. All das, was Gott einst durch die Könige, Priester, durch Israel haben wollte, könnte durch euch, liebe Brüder und Schwestern, könnte durch uns noch einmal Wirklichkeit werden. Denk, in Württemberg haben wir etwas davon gespürt, in Bessarabien haben wir etwas gespürt, in Schlesien haben wir etwas dafür gespürt, bei den ostpreußischen Gebetsgemeinschaften haben wir etwas davon gespürt, bei der oberschlesischen Erweckungsbewegung haben wir etwas gespürt, dass das ausgestrahlt hat ins ganze Land. Nicht, was das für feine Kerle sind und Mädchen. Don't look on us, look on him. Er ist großartig. Wohltat 1, er kann ein Leben neu machen. Zweitens, Wohltat 2, er kann unser Leben, neues Leben auf festen Grund stellen. Wir sollen die Wohltaten des Jesus bekannt machen, der uns berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Herr Jesus, lass auch diese Abende, der Weissacher Tage 2000, dazu dienen, dass du uns noch einmal ganz neu, endgültig rufst, dass wir uns dir anvertrauen und dir zutrauen, du kannst unser Leben neu machen. Und du kannst auf festen Grund stellen. Amen.